wie weiter mit der neuen Megabank. Die einen wollen die riesige UBS so schnell wie möglich wieder zerschlagen.
Es ist klar, dass wir jetzt eine Monsterbank kreiert haben, das ein großes Risiko darstellt und dieses Risiko muss verkleinert werden.
Die anderen würden gerne wissen, warum man sich so Mühe gegeben hat mit den Too-Big-to-Fail-Regeln, wenn die jetzt doch nicht nützen.
Es scheint so zu sein, dass das Gesetz richtig war, dass aber aus dem Ausland sehr viel Druck kam, das Gesetz nicht anzuwenden.
Das sind schon auch Gründe, die dafür gesprochen haben. Aber letztendlich, warum man so entschieden hat, das gilt es aufzuarbeiten.
Und so gut wie alle im Bundeshaus würden den Banken gerne die Boni kürzen.
Es ist auch eine Frage des Anstands, dass die Credit Suisse jetzt in Bezug auf Bonuszahlungen für das höchste Kader Zurückhaltung übt.
Die Credit Suisse stirbt. Politik ist in Aufruhr. Was kann das Parlament überhaupt machen, außer sie irgendwie zu deklamieren? Ist der Plan vom Bundesrat tatsächlich alternativlos gewesen? Wie geht es jetzt weiter? Und gibt es irgendeine Idee, um so eine Situation in Zukunft zu verhindern? Das alles besprechen wir jetzt im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Aus Zürich zugeschaltet ist Chefredakteurin Raffaella Birr und der Bundeshauschef Fabian Renz. Hier in Bern sind Markus Häfliger und ich, Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Seit letzter Woche ist klar, dass die Schweiz bald nur eine Grossbank haben wird. Eine kleine Aufwärmrunde für euch. Welche politische Reaktion in dieser Woche aufs Ende der Credit Suisse hat euch am meisten überrascht?
Also die politischen Reaktionen haben mich nicht wirklich überrascht. Die Diskussion ist auch so ähnlich wie damals bei Covid. Nicht entlang von den üblichen parteipolitischen Muster verlaufen, zumindest ganz am Anfang. Also es hat da zum Beispiel den SVP-Banker Thomas Matter gegeben, der dezidiert, kompetent und auch gnadenlos, muss man sagen, war in der Beurteilung der Fehlleistungen der CS-Banker. Oder der Thomas Minder, der Initiant der Abzocker-Initiative, der sich jetzt schon neue politische Vorstöße überlegt und am liebsten schon wieder eine Initiative lancieren, wenn er dann genug Geld hätte. Oder die SP, da werden wir nachher sicher noch ein bisschen darüber reden. Die SP ist natürlich hochgradig empört und kann sich auch so glaubwürdig auf ihre zahlreichen Versuche beziehen, die sie schon unternommen hat, um den Bankenplatz besser zu regulieren. Und vielleicht am ehesten die FDP hat auf den ersten Blick überrascht, weil sie jetzt die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und Boni einschränken will, also relativ harte Massnahmen. Aber der Fall ist auch so krass, also die Fallhöhe der CS ist so gross, so hoch, dass die Haltung dann bei genauerem Hinschauen ja doch nicht überrascht. Aber vielleicht noch abschliessend, was mich dann mehr überrascht hat, ist die FINMA, also die Aufsichtsbehörde und die CS selber. Die haben an der Pressekonferenz am Sonntagabend haben die Vertreter von beiden Institutionen ernsthaft hauptsächlich einen Social-Media-Sturm, also Gerüchte und Falschmeldungen, im Herbst verantwortlich gemacht für den Bankrun und letztlich dann auch für den Untergang der Bank. Und es hat kein Wort vom Bedauern gegeben über die eigenen Fehler, keine Selbstkritik. Und das habe ich doch überraschend dreist gefunden, angesichts von diesen Unsummen, die dann die SNB und der Staat jetzt aufwerfen müssen.
Am Schluss ist immer Twitter schuld. Hat euch etwas überrascht, Markus und Fabian?
Ich kann es vielleicht ganz kurz und knapp sagen. Ich habe es, wenn nicht überraschend, dann doch bemerkenswert gefunden, dass, wie das jemand auf Twitter in den letzten Tagen gesagt hat, auf einmal alle Parteien wie die Jusos tönen.
Dann würde ich anfügen, für mich ist auch die Überraschung vom, du hast den Thomas Matter schon erwähnt, SVP und auch von der FDP überraschend, wie die neben diesen Boni-Verbot und so, das finde ich ist mehr so ein bisschen ein Detail am Rande, wie sie aber jetzt auch sagen, jetzt ist quasi einfach privater Markt, es wird gefährlich jetzt und der Staat muss etwas machen, um die Bank aufzuspalten, die Monsterbank. Und dass die FDP und Teile von, mindestens von der SVP das sagen, im Notfall, wenn die UBS nicht selber einen Teil verkauft, dann muss der Staat eingreifen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, oder? Dass die Töne von dieser Seite kommen.
Verrückt ist ja, wie schnell das alles gegangen ist. Mitte der Woche war noch eine Session. Dann hat es mit den Gerüchten angefangen, es hat die 50 Milliarden gegeben, wo als Kredit gesprochen worden sind für die CS. Und dann war Funkstellung, Wochenende ist gekommen, Sonntag oben war es und CS tot. Markus und Fabian, ihr habt diese Woche vor allem eure Zeit damit verbracht, versuchen herauszufinden, was in dieser Zeit passiert ist, wo Funkstille war. Ihr habt die ganzen Ereignisse rekonstruiert. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die man bis jetzt noch nicht gewusst hat?
Für mich ist die interessanteste und wahrscheinlich auch wichtigste neue Erkenntnis gewesen, dass, und das publizieren wir auch in dieser grossen Nacherzählung, die am Freitag in den Media-Zeitungen erscheint, dass schon am Mittwoch Karin Keller-Sutter, Thomas Jordan von der Nationalbank und Marlene Amstadt von der FINMA miteinander auf Zürich gefahren sind, um mit beiden Banken zu reden. Zu dem Zeitpunkt hat es noch keinen Bundesratsentscheid gegeben. Die Öffentlichkeit hat immer noch geglaubt, das kommt schon gut, die Nationalbank gibt jetzt ein bisschen Geld, aber die haben am Mittwochmorgen an einer Krisensitzung zu Bern gemerkt, es kommt nicht mehr gut. Und der Plan A ist eine Übernahme von der CS durch die UBS und sie haben die Gespräche schon am Mittwochnachmittag geführt und bekannterweise, sie haben zuerst mit der UBS geredet, bevor sie mit der CS geredet haben. Das ist für mich eigentlich das bemerkenswerteste Rechercheergebnis, das wir in diesem grossen Artikel publizieren, der am Freitag jetzt von dieser Woche erscheint.
Was auch doch bemerkenswert ist, der Bundesrat beschäftigt sich schon seit Monaten mit dieser CS-Krise. Es war immer wieder Thema, schon seit Oktober, wie es weitergehen soll mit dieser taumelnden Grossbank. Die Öffentlichkeit ist nie darüber informiert worden, also eher im Gegenteil. Der Ueli Maurer hat noch im Dezember in einer Fernsehsendung der CS-Führung das Vertrauen ausgesprochen und gesagt, es geht schon gut, man muss jetzt diesen Leuten ein bisschen Zeit geben und sie ein, zwei Jahre in Ruhe lassen. Aber wir wissen, dass er im Hintergrund phasenweise fast Panik hatte. Also er wollte mal eine Sondersetzung einberaumen, hat es dann doch nicht gemacht. Er war sehr bemüht, dass die Probleme in ihrem ganzen Ausmaß eben nicht an die Öffentlichkeit dringen, weil man Angst hat vor einer sich selber erfüllenden Prophezeiung. Ja, inzwischen können wir relativ gut rekonstruieren, dass seit Monaten da Krisenstimmung geherrscht hat und an vielen Sitzungen das zumindest informell traktandiert war.
In eurem Text kann man lesen, dass in dieser Phase, wo das Thema häufig traktandiert worden ist, dass dann drei Möglichkeiten diskutiert worden sind. Eine Verstaatlichung der Bank, eine Zerschlagung der Bank nach dem Too-Big-to-Fail-Gesetz und eben das, was am Schluss passiert ist, die Übernahme von der UBS. Könnt ihr uns sagen, wer jetzt denn entschieden hat, dass es die letzte Variante sein muss? Die Übernahme von der CS durch die UBS?
Ich möchte deine Frage ein bisschen präzisieren, Philipp. Nach allem, was wir wissen, hat es im letzten Jahr ist es eher so ein bisschen informell, vielleicht teilweise auch ein bisschen chaotisch gewesen, die Diskussion. Es hat nie, nach allem, was wir wissen, das müssen wir immer relativieren, nie eine saubere Liste gegeben, das sind Möglichkeiten, das würde es bedeuten, oder schon sogar schon einen Entscheid. Es hat sicher auf Stufe Verwaltung Vorarbeiten gegeben, man hat auch mehr informelle Möglichkeiten diskutiert, aber es hat nie, nach allem, was wir wissen, eine strukturierte Auslegeordnung oder eine grössere Auslegeordnung gegeben. Aber klar, im Finanzdepartement, in der FINMA und in der SNB hat man sicher gewisse Überlegungen sich schon seit Monaten gemacht. Ich muss auch sagen, hoffentlich hat man sich das gemacht, oder? Was wir wissen, im Februar hat es eine Sitzung vom Bundesrat, wo die neue Finanzministerin eine Auslegeordnung gemacht hat, nach allem, was wir wissen, mit Optionen. Es hat unseres Wissens nicht einen Entscheid von der Regierung, dass man sich dann schon festgelegt hat, aber dann ist irgendwo strukturierter worden, immerhin. Aber dass man jetzt sehr stark auf die UBS-Lösung eingeschwenkt ist, ist aus meiner Sicht vorgespurt worden an dem Mittwoch, wo es eben so eine Krisensitzung gegeben hat von der Karin Keller-Sutter, Thomas Jordan und Marlene Amstadt, also vom Finanzdepartement, Nationalbank und FINMA. Und die haben miteinander so sind zum Schluss gekommen, das wäre die beste Lösung. Und entschieden am Schluss hat es der Bundesrat, oder? Und es gibt jetzt Kritik, zum Teil, wo man in anderen Departementen gehört, ja, wir sind so ein bisschen vor ein Fait accompli gestellt worden. Es ist auf einmal nur noch der Plan UBS im Raum gestanden. Andere Optionen, also eben zum Beispiel die Verstaatlichung wäre eine Alternative gewesen. Oder, dass man die Bank einfach nach den Too-Big-to-Fail-Regeln von der FINMA hätte abwickeln lassen. Es wären Alternativen gewesen, dass man die dann nicht gemacht hat. oder nicht ernsthaft angeblich diskutiert habe, das habe ich damit zu tun, dass eben quasi die drei, die zwei Frauen und der Mann das wie vorgespurt haben. Das gehört man zum Teil. Aber man muss natürlich schon sagen, der Bundesrat hat, es hat vier Sitzungen gehabt zwischen Donnerstag und Sonntag. Er hätte können Bremse ziehen, er hätte können den Karin Keller-Sutter in Parade fahren. Warum er es nicht gemacht hat, wissen wir letztlich nicht. Man hört auch Stimmen, die sagen, am Schluss seien die sieben sich wirklich einig gewesen, dass man das mache. Also da ist noch nicht alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessante Fragen werden sein, falls zum Beispiel mal sollte ein PUC geben, eine Parlamentarische Untersuchungskommission, wie fest hat es ein Fait accompli gegeben oder eben keins. Wir haben einiges herausgefunden, aber diese Frage haben wir letztlich nicht abschliessend können klären.
Ich tue allen, die sich aber nur ein bisschen für das Thema interessieren, den Text von Max und von Fabian, der ganz viele andere Leute auch mitgeholfen haben, wärmstens ans Herz legen. Der ist wirklich recht toll und interessant, mit denen auch verlinken. Fabian, Max, wollt ihr noch die Schlusspointe verraten? Weil die ist auch recht lustig.
Die Schlusspointe ist die, dass am Sonntagabend spät, wo dann alles vorbei war, also wo Karin Keller-Sutter ihren Medienauftritt hatte, dass sie dort eine Nachricht gekriegt hat von einem ausländischen Minister. Wir wissen nicht ganz sicher wählen, aber es wird so gesagt in der Verwaltung, dass einer von den ausländischen Minister, mit denen sie in den Tagen davor Kontakt gehabt, dass sich der bei ihr gemolden hat mit der Botschaft «You saved the world».
Das hören wir doch alle wahnsinnig gerne. Jetzt schauen wir nach vorne. Ihr habt die FDP schon angesprochen. Die FDP will Boni kürzen. Es ist plötzlich so eine Bankenbash-Partei geworden. Ganz, ganz erstaunlich. Wie glaubwürdig, Raphael, haltest du den Freisinn während dieser Krise jetzt?
Also vorausschicken muss man bei dieser Frage nach der Glaubwürdigkeit, dass die FDP natürlich als traditionell bankennahe Partei ganz besonders unter Beobachtung steht jetzt in dieser Krise. Und darum, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch sagen, ist es politisch natürlich geschickt gewesen von der SVP, wie schnell sie ihre Konkurrentin mitverantwortlich gemacht hat für das Desaster und eigentlich die Gesamtpartei in eine Reihe gestellt hat mit den verantwortlichen Manager und Verwaltungsräten. Und die Grünen sind eigentlich gleich vorgegangen. Also der Balthasar Glättli hat noch am Sonntagabend Karin Keller-Sutter, die freisinnige Finanzministerin, namentlich mitverantwortlich gemacht, weil sie sich ja auch im Ständerat gegen die Abtrennung vom Risikogeschäft Investmentbanking gesperrt haben. Und nüchtern betrachtet muss man aber sagen, das war so eine vorschnelle Parteipolitik gewesen, in einem Moment, wo es eigentlich noch um einen gigantischen volkswirtschaftlichen Schaden gegangen ist. Weil wenn du nach der Glaubwürdigkeit fragst, dann muss man schon sagen, in dieser Hinsicht werden der FDP jetzt vor allem drei Sachen zum Verhängnis. Erstens sind ein paar der Hauptverantwortlichen, zum Beispiel der langjährige Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsidenten auch, Walter Kielholz, hat das FDP-Parteibuch gehabt. Auch andere Leute in verantwortungsvollen Positionen. Zweitens hat die Partei nach der Rettung der UBS 2008 hat sie eine moderate, muss man mal so sagen, eine moderate Umsetzung der bankenregulatorischen Gesetzgebung vorantrieben. Und drittens, das habe ich vorher schon gesagt, gilt halt die FDP seit immer als Partei vom Bankenplatz, von der Hochfinanz. Der starke Zürcher Freisinn hat die Fäden im starken Zürcher Wirtschaftsstandort ganz lang gezogen. Es hat tatsächlich und nachweisbar so umfassende Verbandelungen gegeben zwischen Wirtschaft und Politik. Aber, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt, das ist alles schon eine Weile her. Heute kann man sagen, sind die Unternehmen internationaler, das Spitzenpersonal kommt aus aller Welt, die Unternehmenskultur ist von dem her gesehen entpolitisierter, der Einfluss begrenzter. Und darum halte ich es jetzt vor allem für parteipolitisches Kalkül, wenn man die FDP als Gesamtheit an vorderster Front verantwortlich macht für das Desaster.
Was ja interessant ist, oder? Der Walter Kielholz, den Sie ja nennen, die SVP, oder? Der war Verwaltungsratspräsident bis 2009, oder? Und das ist eigentlich meines Wissens zumindest der letzte hochrangige Verantwortliche bei der CS, wo einen ganz klaren FDP-Bezug hat, oder? Und es ist interessant, ich habe ja ein Interview mit dem Thomas Matta geführt zu dieser Frage und er selber, also das, der Vorwurf ist ja in einem sehr scharfen Kommuniqué gestanden, wo aus der Parteizentrale von der SVP kommt, er selber ist dann dort schon recht ab dem Gas gegangen und hat gesagt, ja, das sei früher noch so gewesen, der enge Filz, und heute, der heutigen Parteiführung würde er das nicht vorwerfen. Meines Wissens gibt es keinen prominenten Freisinnigen, der bei einer Grossbank eine wichtige Rolle spielt heute. Also es gibt da noch den Herr Portmann, der ein Banker ist, der im Nationalrat ist für die FDP, aber eben das gibt es notabene auch bei der SVP, der Thomas Matter, der an einer eigenen Bank beteiligt ist. Also, aber eben zu der CS, es ist auch ein bisschen billig und man hat das Gefühl, es wird da eine alte Geschichte, eine Art wie weiterverzählt, die nicht mehr ganz so eindimensional ist heutzutage. Wie sie sicher in den 80er, 90er Jahren, Nullerjahren vielleicht noch ein bisschen war, das ist, steht ausser Frage.
Also ich finde, die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit, die ist wichtig. Die muss gestellt werden. Es ist von mir aus gesehen zu früh, um sie beantworten, weil der ganz grosse Skandal, in Anführungszeichen, also man strapaziert den Begriff Skandal ein bisschen arg oft, aber ich finde, es ist trotzdem ein Skandal. Man hat nach 2008 Regeln erlassen, too big to fail Regeln erlassen, die nicht funktionieren. Und das finde ich der ganz grosse Skandal. Man hat versprochen, das löst unsere Probleme. Die grosse Frage ist, wer hätte zu welchem Zeitpunkt was sollen wissen, warum macht man ein Gesetz, wo genau der Fall, wenn er jetzt eintreten ist, nicht vorausgesehen. Man muss ja sagen, das ist jetzt nicht eine wahnsinnig unwahrscheinliche Geschichte, wie sie sich jetzt da abgespielt hat bei der CS oder etwas, wo niemand hätte können vorausahnen. Die grosse Frage ist für mich, ist das Parlament zu wenig tief eingedrungen in die Materie? Wenn ja, wer im Parlament hat die Verwaltung nicht die Informationen geliefert, die sie hätte sollen? Das ist eine Frage, die man, finde ich, klären muss. Das wird sich auch noch länger hinziehen.
Ich möchte euch einen Punkt widersprechen. Ich bin zwar mit deiner Analyse schon einig, aber ich fürchte eben, wir haben ja mit dieser Too-Big-to-Fail-Lösung natürlich haben wir die noch ein bisschen Swiss-Finish gemacht an der, aber grundsätzlich ist das ja ein Ansatz, der auch in anderen Ländern gewählt worden ist. Und ich fürchte, wenn man jetzt merkt, dass im Fall CS das nicht funktioniert, würde es eben möglicherweise auch in anderen Ländern, wo ähnliche Probleme auftreten, auch nicht funktionieren. Und ich schließe ein bisschen aus dem, dass trotz der Finanzkrise 2008 letztlich die Probleme und die Klumpenrisiken, die von diesen grossen Banken ausgehen, eben nicht wirklich gelöst sind, und zwar möglicherweise eben nicht nur in der Schweiz. Und die Frage ist ja, gibt es überhaupt irgendeine Lösung? Das ist ja jetzt irgendwie die Debatte auch, die jetzt seit am Sonntag im roten Bereich dreht. Es gibt jetzt da viele Vorschläge, die man geistert, aber ich kann, also, soweit ich das kann beurteilen kann, glaube ich, gibt es noch keinen, wo alle einig sind, dass der würde funktionieren.
Ich möchte dir nicht widersprechen, sondern wir sehen das auch nicht im Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich kann das unterschreiben.
Ergänzend kann man vielleicht noch Karin Keller-Sutter zitieren in dem Zusammenhang. Sie hat ja am Sonntag eigentlich Grenzen von der Politik auch aufgezeigt. Sie hat gesagt, Kultur kann man nicht regulieren. Und so Gier oder Abzockermentalität, überhöhte Risikobereitschaft, was ja da im Fall CS alles eine grosse Rolle gespielt hat, für das kann es halt irgendwie keinen Gesetzesartikel geben. Und auch das Vertrauen, und wir haben es ja da mit einem massiven Vertrauensverlust zuletzt zu tun gehabt. Ihr habt es vorher gesagt, seit dem Herbst eben, und die Verantwortlichen haben ja auf den Social-Media-Sturm, den ich vorher gesagt habe, verwiesen. So ein Vertrauensverlust, den kann man auch nicht via Gesetz wiederherstellen. Und das ist ja letztlich ausschlaggebend gewesen jetzt in dem Fall.
Wobei ich schon glaube, die Politik hätte es, wenn sie das wirklich wette, in der Hand, um beispielsweise bei diesen variablen Vergütungen die Regeln so ausgestalten, dass es eben nicht belohnt wird, wenn man sehr grosse Risiken eingeht. Also da hat sich jetzt Frau Keller-Sutter von mir aus gesehen auch ein bisschen einfach gemacht mit dieser Aussage.
Das ist sicher so, aber ich würde jetzt den Begriff Kultur eben noch ein bisschen breiter fassen, und da meine ich vor allem auch so das angelsächsisch prägte, oder mit dem Fokus auf das Investmentbanking und so die erhöhte Risikobereitschaft, die ja schon nicht nur jetzt, klar, du sagst es richtig, Boni verhindern das sicher nicht, aber wenn man grundsätzlich eine andere Unternehmenskultur etabliert, wo das gefördert wird, eben, dann kommt man dem in einer freien Marktwirtschaft mit Gesetz halt wirklich nur schwer bei.
Die Frage ist ja, was jetzt die Politik konkret machen will und wird. Gerade wenn es um freie Marktwirtschaft geht, finde ich halt schon den Fall von der FDP sehr interessant. Wenn die jetzt nicht nur sagen, wir wollen denen Boni kürzen, also eben, das haben wir vorhin schon besprochen, sondern jetzt auch sagt, man will die Bank aufspalten, man hat gerne, dass aus der UBS ein Schweizer Teil weggeht, wenn die alte CS ist quasi, eine unabhängige Schweizer Bank. Nehmen die das den bürgerlichen Parteien in der Schweiz ab, wenn jetzt so harte Eingriffe in freie Märkte gefordert werden? Ist das etwas, das konsistent ist, das durchgezogen wird? Was glaubt ihr?
Ich wage im Fall noch keine Prognose, weil nach der letzten Finanzkrise, nach dem Zusammenbruch von der Swissair, im ersten Moment sind immer alle einig, dass man jetzt muss und man ruft nach harten Massnahmen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Debatte nach dem 08 nicht jetzt im Detail im Kopf, was am Anfang gesagt worden ist und was von den einzelnen Parteien. Aber es gibt wie zwei Faktoren, die spielen. Erstens, wenn der Sturm der erste ein bisschen vorbei ist und die Aufregung und die Empörung im Volk sich ein bisschen leitet, dann werden auch die Reaktionen von den Politikerinnen und Politikern sicher moderater. Das ist das eine. Und das Zweite ist eben, was man schon auch nicht unterschätzen darf. Häufig sind die Lösungen im konkreten Fall dann eben ein bisschen komplizierter als das, was man irgendwie eine Stunde nach dem Entscheid in die Fernsehkameras vom SRF sagt. Oder es ist dann, wenn man genauer reinschaut, eben manchmal nicht ganz so einfach. Und das wird sich niederschlagen. Also wir werden sicher nicht alles das sehen, sich realisieren, was jetzt die Parteien an ihren Pressekonferenzen ankündigen. Also diese Prognose können wir, glaube ich, jetzt schon wagen.
Und ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an die Abzocker-Initiative damals, die ja wirklich mit einem überaus erfolgreichen Resultat vom Volk angenommen worden ist, auch unter dem Eindruck von Boni-Exzess, den es damals gegeben hat. Und also man hat eigentlich einen klaren Volksauftrag gehabt. Es hat weitestgehenden Konsens gegeben, dass man das nicht mehr will. Und trotzdem hat man das nachher in einem sehr langen politischen Prozess auch zerredet und typische Schweizer Lösungen dann wieder gefunden mit Kompromiss. Und das ist das, was du sagst, Markus. Es wird dann ein bisschen Zeit vergehen, die Emotionen werden dann nicht mehr so krass hochkochen und die Frage ist tatsächlich, was dann schlussendlich übrig bleibt von diesen jetzt sehr weitgehenden Forderungen.
Und ich denke schon, es wird auch sehr maßgeblichen Einfluss auf Debatten haben, wie sich das Finanzdepartement positioniert, wie sich Nationalbank und FINMA positionieren, weil das sind die Stellen, wo die Expertise haben. Die Thematik ist hochkomplex, also da ist unser Milizparlament dann auch so ein bisschen an der Grenze von seinem Latein. Und ich denke, man wird dem sehr viel Gewicht geben, oder was meinen die Experten oder aus der Verwaltung.
Es wird nach der Osterwoche ziemlich sicher eine außerordentliche Session zu diesem Thema geben. Der Punkt, den du machst, Fabian, ist interessant, oder? Ist überhaupt genug Kompetenz im Parlament, um so etwas zu machen? Und was können sie überhaupt jetzt noch machen an dieser Session?
Also es ist ja extrem selten, dass es so außerordentliche Sessionen gibt. Also das heisst, die Nationalständerat, die müssen wirklich extra auf Bern gehen, nicht geplant. Wir haben das einmal in der Corona-Pandemie gehabt und sonst, glaube ich, hat es das in den letzten 20 Jahren nie gegeben, so eine außerordentliche Session. Das zeigt ein bisschen die Außerordentlichkeit. Was das Parlament jetzt sicher muss machen, ist, sie müssen nachträglich die Hund, also der Bund hat ja zwei Kredite im Umfang von 109 Milliarden Franken hat der Bundesrat und die sogenannte Finanzdelegation von der Eidgenössischen Rät, das ist so ein Spezialgremium, beschlossen und gesprochen, aber die müssen noch nachträglich abgesegnet werden. Das muss das Parlament machen. Und darüber aber werden die Parteien wahrscheinlich versuchen, all die Vorstösse und Vorschläge, die jetzt rum sind, eben dann schon auf Traktandenliste zu hebeln. Und da wird es einen Kompromiss geben, dass irgendwie alle irgendetwas, was ihnen wichtig ist, können traktandieren lassen. Was mir noch nicht ganz klar ist, ob auch schon die Frage in dieser Session von einer möglichen parlamentarischen Untersuchungskommission dann schon geklärt ist. Es ist möglicherweise so, dass diese Frage erst an einer späteren Session dann entschieden würde. Einzelne Parteien wollen ja einen Puck das ist das stärkste Element, eben um so Fragen zu klären, wie wir am Anfang gesagt haben, hat der Bundesrat, hat das Finanzdepartement den Job gut und richtig gemacht da, oder hat man das müssen anders, besser machen? Im Moment, Stand heute, ist mir nicht ganz klar, ob es allenfalls eine Mehrheit könnte geben für die Einsetzung von so einer PUC.
Und generell kann man sagen, also das Parlament ist extrem zurückhaltend damit, parlamentarische Untersuchungskommissionen einzusetzen. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren. Also es ist schon ein Haufen Jahre nicht mehr vorgekommen, dass man einen PUC eingesetzt hat.
Über das heraus kann man sagen, es geht ja auch einfach um einen Kropflehrten bei so einer Session. Nebst all diesen handfesten politischen Forderungen, am Anfang hat man eine recht grosse Ratlosigkeit politisch beobachten können. Und jetzt geht es ja auch einfach darum, dass sich die Politik und alle Parteien, das Parlament, wieder sammeln. Und das ist so eine elementar wichtige Frage für die Schweizer Wirtschaft. Der Bankenplatz ist immer noch sehr wichtig. Das kratzt auch an unserer Identität und das muss politisch verhandelt werden. So eine Funktion kann eine so geartete Session auch übernehmen.
Also bis Therapie?
So kann ich es nicht sagen.
Ja, aber ich glaube, das trifft es nicht schlecht, das mit der Therapie.
Hey, ich sage, es ist zu befürchten, dass es nur ein bisschen zur Selbsttherapie wird. Aber ich persönlich, und vielleicht hören ja die einzelnen Parlamentarier jetzt den Podcast, ich sehe schon eine ziemlich zentrale Frage, die man mal anschauen muss in diesem Staat. Ich habe schon gewisse Bedenken, wie der Entscheid standgekommen ist. Wir müssen uns vorstellen, wir haben eine Nationalbank, eine FINMA, ein Finanzdepartement. Wir haben es beschrieben, die spuren den Entscheid schon ein bisschen vor, sicher nicht formell, aber sie gehen richtig vor mit dem Besuch bei der UBS am Mittwochnachmittag in Zürich. Und nachher kommen die anderen Bundesräte irgendwie ins Spiel. Und wir haben mit einigen Leuten geredet diese Woche und man muss sich mal ein bisschen vergegenwärtigen. Engste Stabsmitarbeiter von anderen Bundesratsmitgliedern haben am Samstagnachmittag dank der Financial Times erfahren, dass überhaupt die Fusion mit der UBS ein Thema ist. Am Samstagnachmittag, zu dem Zeitpunkt, ist die Option seit 3 Tagen auf dem Tisch gelegen. Es hat schon 3 Bundesratssitzungen zu dem Thema gewesen. Und engste Mitarbeiter von diesen Bundesratsmitgliedern wissen das zu dem Zeitpunkt nicht. Warum? Das Geschäft ist so hoch geheim traktandiert gewesen, dass die einzelnen Bundesräte nicht haben können mit ihren Leuten darüber reden. Jetzt kann man sagen, ja, das ist super, weil dann gibt es keine Leaks und seit der Affäre Launer wissen wir ja, dass für gewisse Leute in diesem Land ein kleines Informationsleck aus dem Bundesrat viel schlimmer ist als die grösste politische Desaster, weil einfach Hauptsache es dringt nichts aus dem Bundesrat, oder? Und aber das Problem von dem ist, jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben den Parmelin, das ist ein Winzer, wir haben den Gassis, das ist ein ehemaliger Kantonsarzt, wir haben einen Berset, der jetzt die Pandemie gemanagt hat, wir haben Elisabeth Bohm-Schneider, die bis vor 2 Monaten irgendwie vor allem die Verhältnisse in ihrem kleinen Kanton Jura kennt hat, und diese Leute müssen nachher darüber entscheiden, was die beste Lösung ist, um die Bank zu retten. Sie können nicht einmal richtig mit ihren eigenen Stäben reden, geschweige denn, dass sie irgendeinem Finanzexperten vielleicht mal noch schnell das Telefon geben können und fragen, hey, der Vorschlag, den jetzt hier Kellersauter macht, ist das überhaupt etwas Sinnvolles oder nicht? Also vor lauter Geheimhaltung verschleift sich das Gremium in seinem Büro und dann entscheiden die Leute einfach irgendetwas, was ihnen dann letztlich ein bisschen serviert wird. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem, das sich zeigt an diesem Fall.
Aber Markus, you save the world.
Genau. Ich glaube,
aber kritisch gegengefragt, Markus, was wären die Alternativen gewesen? Die Verwerfungen auf den internationalen Märkten sind derart gross gewesen. Und wenn da etwas rausgesickert wäre, hat das verheerende Konsequenzen gehabt? Was wäre alternativ?
Es ist ja rausgesickert. Es ist dann einfach in der angelsächsischen Finanzbrex rausgesickert. Es ist klar, solange die Börse läuft bis am Freitagabend, ist es vielleicht schon ein bisschen heikel. Das sehe ich durchaus als Argument. Aber spätestens dann, ich sage ja nicht, man muss auf dem Bundesplatz eine Versammlung abhalten, aber ich sage einfach, was die Realität war in dieser Woche. Wir haben eine Nationalbank gehabt und ein Finanzdepartement und eine FINMA, wo alle Informationen hatten, alle Experten, und am Schluss müssen die anderen, zum Teil fast als Einzelmasken, nachher sagen, ob sie das gut finden oder nicht. Ich finde einfach, ich sage nicht, dass die Lösung für das Problem einfach ist. Ich sage einfach, es ist ein Problem.
Mhm.
Ich muss sagen, ich fände es gut, wenn das Parlament einen Puck einsetzen würde. Ich fände es wichtig, dass unsere Legislative wieder einmal ein bisschen Stärke markiert, weil wir haben den Umstand, dass in den letzten anderthalb Jahrzehnten bedenklich oft Notrecht angewendet worden ist. Also wir haben das jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, wo das Departement per se immer alle Informationen hatte, wo Bundesrat die Entscheid vorgelegt hat oder beziehungsweise vorgespurt hat und der Bundesrat hat es dann durchgepaukt. Also unsere Volksvertreter sind, finde ich, in der Tendenz zu oft zu reinen Statisten degradiert worden in den letzten Jahren. Es mag im Einzelfall immer gute Gründe dafür geben, warum ein Entscheid schnell erfolgen muss. Aber wie gesagt, es stellen sich so viele Fragen im Zusammenhang mit dem CS-Deal. So viele Fragen, die auch wir Medien nicht werden können beantworten, weil wir nie so tief hineingesehen in die Materie, wie das ein Puck kann. Oder? Von einem Puck darf man nichts geheim halten. Ich finde es wichtig, dass man so etwas macht.
Ich finde, was der Bundesrat wirklich muss klären, wie gut sind die Vorbereitungsarbeit gewesen. Hat er schon im letzten Jahr unter dem alten Finanzminister einigermaßen sehr, ich höre aus einzelnen Ecken, es hat nie ein Papier im Bundesrat gegeben, ein richtiges, man hat mehr so ein bisschen informell geschwätzt. Ich kann nicht abschliessend sagen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, dann müsste ich sagen, wäre es ein krasses Regierungsversagen. Und ich finde, das sind die Fragen, die ein Puck muss klären. Was man sicher wissen, ist, dass es im Februar ungefähr ein sicheres Papier gegeben hat von der Karin Keller-Sutter. Was vorher war, ist recht im Dunst. Das wissen zum Teil nicht einmal, wenn man Leute eng mit Stabsmitarbeitern fragt, sagen sie, wir wissen es auch nicht. Gesehen haben wir nie etwas. Es kann sein, dass es etwas gehabt hat, das so geheim ist, dass es vielleicht sogar ausgeteilt worden ist, wieder eingezogen worden ist. Es kann sein, dass es so etwas gegeben hat. Wenn es gar nichts gegeben hat, dann muss ich sagen, ist das Regierungsversagen, weil das die CS potenzielles Risiko ist. Dafür hätte man nicht müssen irgendwie Präsident von der Nationalbank sein, um das vielleicht schon mal ein bisschen ahnen, das letzte Jahr.
Mit seinem Wahljahr. Es gibt die außerordentliche Session, es gibt all die Vorträge von Parteien, es gibt die offenen Fragen, die vielleicht durch den Puck geklärt werden, vielleicht aber auch nicht. Können wir zum Schluss noch auf das Wahljahr schauen und die Frage auch beantworten, die auch viele Parteien umtreibt, trotz all dem Zeug jetzt um CS. Was nützt mir das? Wem nützt die grosse Krise? Was hat das für einen Einfluss jetzt auf die Wahlen? Hat es überhaupt einen?
Ich habe vorher ja die SP erwähnt, dass sie sich glaubwürdig, eben im Unterschied, so wie wir vorher gesagt haben, gewissen bürgerlichen Parteien, sich glaubwürdig auf ihre doch sehr zahlreichen Versuche referieren, dass sie eine griffigere Bankenregulierung wollen. Sie haben von dem her, kann man sagen, schon länger eine Bankenplatzstrategie gehabt, wo, also eben, sie haben Forderungen gehabt wie Lohndeckel bei systemrelevanten Banken, Boniverbot, Trennbankensystem, 20% Herz, Eigenkapital und so weiter. Und diese Glaubwürdigkeit und die Themenlage, die wir jetzt im Moment haben, das dürfte der SP tatsächlich helfen. Die Konjunktur von Themen verändert sich ja teilweise recht schnell. Und im Moment ist das alles zugunsten der SP, weil wir haben ja jetzt gerade zuletzt auch zum Beispiel über eine akute Wohnungsnot in der Schweiz diskutiert. Auch das ist ein Thema, das im linken Lager der SP mehr hilft als den Grünen. Auch dort hat die SP Vorstöße und Ansätze, was man dagegen machen könnte. Und das zeigt sich auch jetzt schon in der jüngsten Umfrage. Dort war das CS-Desaster noch nicht einmal bekannt gewesen. Da hat die SP jetzt schon können zulegen und für die Grünen sieht es viel weniger gut aus. Also insofern würde ich sagen, so wie im Moment Themen gelagert sind und auch weil die SP jetzt das geschickt verbindet mit anderen Forderungen, die sie hat, dass sie zum Beispiel sagt, dem kleinen Mann, der kleinen Frau hilft man nicht, weder bei AHV noch Prämienverbilligungen macht man irgendetwas, aber Topmanager lässt man mit dem davon kommen. Das hilft alles ihrer Parteipolitik und ich glaube, Stand jetzt, dass sich das positiv auswirkt. Aber eben, wie ich gesagt habe, die Konjunktur kann sehr schnell ändern und bei anderen Themen kann die SP wieder im Nachteil sein.
Man muss dazu vielleicht sagen, dass die ganze CS-Krise ja trotz allem ein relativ abstraktes Thema ist. Oder? Also, wenn es jetzt nochmal einen grossen Migrationsschub gibt im Sommer und man sieht auf den Strassen einen Haufen Menschen mit dunkler Hautfarbe oder wenn es nochmal so richtig heiß wird und trocken und sich die Klimakrise so richtig manifestiert oder wenn die Leute keine Wohnung finden, das sind alles Themen, die, glaube ich, direkter eben auf den Alltag durchschlönt und insofern auch wahlrelevanter sind als die Frage, ob es jetzt eine systemrelevante Bank mehr oder weniger gibt. Ich würde jetzt das nicht überbewerten, also den Einfluss, den die ganze CSA-Gelegenheit möglicherweise auf die Wahlen dann haben wird. Ich glaube, andere Themen sind dann doch entscheidender.
Es hängt sicher auch noch davon ab, wie sich jetzt die Geschichte weiterentwickelt, ob das wirklich funktioniert oder ob es neue Probleme gibt bei der Umsetzung von dem Deal. Je nachdem kann einfach das Thema in den Schlagzeilen bleiben und dann glaube ich auch, dass es eine Auswirkung haben kann. Raffaella, du hast vorher gesagt, wem nützt es? Mhm. Die Frage ist ja auch, wem schadet es? Ich glaube, Stand jetzt schadet sicher der FDP. Aus diesen Gründen von vorher. Die anderen Parteien tun da ganz geschickt auch gewisse Reflexe bedienen, wo immer noch präsent sind in diesem Land, wo das könnte der FDP schaden. Und spannend finde ich auch, der SVP könnte es eben möglicherweise auch noch ein bisschen nützen. Weil sie spielen das jetzt ziemlich geschickt, indem sie sagen, ja, das ist halt die Grossfinanz. Wir sind ja zwar auch Wirtschaft, aber mehr ein bisschen KMU und klein und brav und nett und schweizerisch und eben international. Oder sie können da auch wieder den Anti-Ausländer-Reflex bedienen. Das machen sie da eben auch relativ geschickt. Und ich glaube, neben der SP könnte die SVP eine zweite Gewinnerin sein aus dem.
Aber dort muss man einwerfen, dass sie in ihrer Kritik an den Banken ja schon recht konsistent sind. Auch das Trennbanksystem.
Haben sie auch schon wollen, damals ja interessanterweise mit der Anführungsschlusszeichen unheiligen Allianz zusammen mit den Linken, haben sie das wollen. Irgendwie vor knapp 10 Jahren sind da gescheitert im Parlament relativ knapp. Ja, da sind sie auch relativ konsistent, das muss man sagen.
Mhm. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir da langsam einen Punkt. Ich vermute mal ziemlich stark, dass wir nicht zum letzten Mal über das Thema geschwätzt haben. Es ist erst eine Woche alt, aber man hat das Gefühl, es ist schon in tausend Richtungen explodiert und es geht noch weiter so. Danke vielmals, dass ihr heute mitgeschwätzt habt. Wie gesagt, die grosse Rekonstruktion verlinken wir euch. Liebe Grüße nach Zürich an Raffaella Birrer und an Fabian Renz. Liebe Grüße hier im kleinen Studio am Darmweg an Markus Häfliger. Ich heiße Philipp Loser, das war das Politbüro. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen. Vielleicht könnte man die neue UBS ja als Sponsorin vom Politbüro gewinnen.
You save the Politbüro.